Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Brandwissen, wo wir, ich und meine charmante Kollegin Rika.
Hi. Und mir gegenüber Frieda.
Hi. Experten zu den verschiedensten wissenschaftlichen Themen interviewen.
Genau, heute haben wir das Thema ökologischer Gemüseanbau und wir haben auch einen ganz spannenden Gast dabei, und zwar Dr. Sophie Stein. Sie ist Leiterin der Nachwuchsforschergruppe im Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau in Großbern bei Berlin. Dort koordiniert sie ein Forschungsprojekt, in dem geht es um zukunftsfähige Systeme für ökologischen Gemüseanbau. Ihr Ziel ist es, Strategien trotz klimatischer Herausforderungen zu entwickeln. Hi Sophie.
Hallo.
Ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht so viel, sondern wir fangen direkt mit den Fragen an.
Sehr gerne.
Also meine erste Frage wäre, wie du zu diesem Arbeitsfeld oder Forschungsfeld überhaupt gekommen bist.
Ja, spannende Frage. Ich habe ja Agrarwissenschaften studiert, also quasi Landwirtschaft, und habe mich da spezialisiert auf Nutzpflanzenwissenschaften. Nach meinem Studium bin ich dann gewechselt an eine andere Universität nach Hohenheim und hatte dort die Möglichkeit, ein ganz spannendes Projekt zum ökologischen Gemüsebau im Rahmen einer Promotion zu machen. Und so bin ich eben von dem ganz breiten Feld der Nutzpflanzen auf das Feld der Sonderkulturen gekommen. Und dazu gehört eben auch der Gemüsebau. Und ja, das Ganze eben unter ökologischen Produktionsbedingungen.
Das ist sehr interessant.
Ja, es klingt echt spannend. Beschreib doch mal in drei Worten, was dich so an deinem Themengebiet fasziniert.
Also es ist sehr praxisnah. Also ich denke, jeder kann was mit Gemüse anfangen. Es ist sehr vielfältig, einfach aufgrund der großen Vielfalt von Gemüsearten, aber auch Sorten. Und es ist lecker.
Kann man dann so probieren oder so?
Auf jeden Fall, ja.
Cool.
Warum genau ist dir der ökologische Gemüseanbau eigentlich so wichtig?
Ja, also der ökologische Gemüsebau zeichnet sich ja dadurch aus, dass zum Beispiel auf chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet wird oder chemisch-synthetische Pestizide. Und das ist natürlich nicht nur für uns als Verbraucher sehr wichtig, sondern auch für den Boden. Und so können wir eine nachhaltige Produktion gewährleisten.
Wow, das ist echt wichtig.
Ja.
Ich habe eine kleine Interessefrage, und zwar, was ist denn so dein Lieblingsgemüse?
Ah, schwierige Frage. Das wechselt nämlich immer von Saison zu Saison. Also das kennt ihr ja bestimmt auch, dass manche Gemüsearten sind eben zu einer bestimmten Jahreszeit dann reif. Und so finde ich das auch total spannend, sich zu ernähren, also im Laufe des Jahres. Also es gibt so das Wurzelgemüse, wie zum Beispiel Pastinake und Karotte, was dann so im Spätsommer, Frühherbst reif wird. Oder die Kürbisse, die dann auch einfach für mich so in den Herbst und in den Winter reingehören. Während Salate oder auch sowas wie Spargel dann im Frühjahr bereit sind. Und genau, deshalb, ich glaube, ich möchte mich da gar nicht festlegen, aber so finde ich Gemüse zu konsumieren toll.
Cool. Was sind denn so Herausforderungen beim Gemüseanbau?
Ja, also ein bisschen habe ich das ja schon genannt. Also das ist zwar das, was ich auch so toll finde, also dass man eben oder so wichtig finde, dass man eben auf die Pestizide oder auf Mineraldünger verzichtet. Gleichzeitig ist es natürlich viel anspruchsvoller als im konventionellen Gemüsebau, wo man dann bei Auftreten von Schädlingen oder von Krankheiten ein Pestizid einsetzen kann. Das ist im Gemüsebau eben hier dann nicht der Fall, im ökologischen Gemüsebau. Außerdem auch die Unkrautbekämpfung, viele sagen ja auch gern Beikraut, ist dann durchaus schwieriger, weil das Ganze mechanisch erfolgen muss und nicht durch ein Herbizid, also ein Pestizid, was explizit für Unkraut da gedacht ist.
Gibt es irgendwelche bestimmten natürlichen Mittel, um Unkraut loszuwerden, auch ohne jetzt Pestizide zu benutzen?
Also so richtig natürliche Mittel gibt es nicht, aber man kann eben präventiv viel machen, dass man eben seine Fruchtfolge entsprechend plant, also die Abfolge der verschiedenen Kulturen so plant, dass Unkraut dadurch unterdrückt wird. Dann ist natürlich die Bodenbearbeitung ein ganz wichtiger Punkt. Oder was man auch machen kann, ist ein falsches Saatbett. Das heißt, man bereitet den Boden so vor, als würde jetzt gleich was ausgesät werden. Dadurch animiert man quasi die Unkrautsamen im Boden zu keimen und dann macht man noch eine Bodenbearbeitung und behandelt oder bekämpft somit die Unkräuter. Man kann aber auch mechanisch zum Beispiel abflammen, also mit einem speziellen Gerät, einer speziellen Technik, mit Flammen über das Unkraut und sie somit verbrennen.
Also das ist wie, wenn man die Unkrautpflanze quasi austrickst, oder?
Genau, ja.
Du hast ja was mitgebracht, oder?
Ja.
Willst du das vielleicht mal zeigen?
Ja, sehr gerne.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Und zwar, ich habe aktuell zwei Versuche laufen. Und hier wollte ich euch mal fragen, ihr kennt das bestimmt.
Wisst ihr was? Rote
Beete. Oh ja, super lecker.
Genau, das hier ist eine rote Beete, so wie ihr sie klassisch kennt.
Mhm.
Wir machen jetzt zum Beispiel gerade einen Sortentest, weil rote Beete sieht nicht immer so aus, wie sie jetzt hier aussieht, und zwar rot und rund. Manchmal sieht sie auch so aus, also rot und länglich. Und manchmal sieht sie auch so aus.
Also wie so ein Radieschen, bloß viel größer.
Genau.
Was ist eine rote Beete?
Genau, also eigentlich ist sie weiß, aber man sieht, aus dieser Sorte wurde einfach die rote Farbe, das Betalain, rausgezüchtet. Und bei dieser speziellen Pflanze, die ich jetzt heute mitgebracht habe, sind eben noch ein paar Ansätze da. Aber das sieht man eben nicht nur in der Beete, also in der Wurzel selber, sondern auch hier in den Blättern. Die sind nämlich grün und nicht mehr rot.
Okay. Vielleicht können wir kurz für die Hörer, also die eine rote Beete ist halt wie die normale rote Beete, so dunkelmäßig. Und die andere ist jetzt so wirklich wie so ein Radieschen eher, also so oben wie so lila und unten wird so weißlich.
Genau. Und hier haben wir uns nämlich auch gefragt, ob die Farbe und die Form der roten Beete auch einen Einfluss zum Beispiel auf die Anpassungsfähigkeit von abiotischen Stress hat. Also abiotisch ist alles, was nicht mit Leben, Lebewesen zu tun hat. In dem Fall dann zum Beispiel Trockenstress. Also wir wollten zum Beispiel herausfinden, wenn die rote Beete, so wie diese eine, die ich jetzt gerade hier hochhalte, länger wächst, also tiefer wächst in den Boden, ob sie dann auch an Wasser in tieferen Schichten rankommt. Und ich habe euch noch was mitgebracht.
Ui.
Da bin ich mal gespannt, ob ihr wisst, was das ist.
Ja, eine Artischocke.
Habt ihr schon mal Artischocke gegessen?
Ich habe es einmal, aber das ist schon ganz, ganz lange her, als ich kleiner war.
Ja, und wo hast du das gegessen?
Ich glaube, wir haben es zu Hause einmal gemacht.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr genau wie.
Ja.
Ich glaube gekocht, ich weiß es nicht mehr.
Genau, da sprichst du schon was an. Hier in Deutschland, also häufig kriege ich zu hören, Artischocke, ja, habe ich mal im Urlaub gegessen, wenn ich in Frankreich war oder Italien oder Spanien. In Deutschland wird die Artischocke noch nicht flächenmäßig angebaut. Man sieht sie aber durchaus in kleineren Gärten, also bei Menschen zu Hause im Garten zum Beispiel. Und die Artischocke ist auch eine super interessante Pflanze. Zum einen, du hast ja schon gesagt, man kann sie essen, also den Blütenstand, die Knospe. Später, wenn man sie nicht erntet, dann öffnet sich die Knospe immer weiter. Und
ja, die sehen so wunderschön aus. Das sieht richtig toll aus.
Noch nicht gesehen.
Ja, du kannst dir das so vorstellen, dass dann hier so lila Fäden rauskommen.
Ui.
Eigentlich, also die Artischocke gehört ja auch zu der Familie der Distelartigen. Das heißt so wie eine Distelblüte. Das hast du ja bestimmt schon mal gesehen, nur eben in viel, viel größer.
Cool.
Und dementsprechend wird die Artischocke auch in der Floristik benutzt.
Wow.
Und last but not least, die Blätter der Artischocke sind auch sehr gesund und werden zum Beispiel als Arznei eingesetzt.
Oh, wirklich? Wofür?
Genau.
Weißt du das?
Für die Galle wird das vor allem eingesetzt, ja. Genau, und wir am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau führen gerade einen Sortenversuch auch dazu durch, um zu testen, welche Sorte bringt den meisten Ertrag, welche Sorte können wir also Landwirten in Brandenburg empfehlen, die vielleicht gern mal flächenmäßig die Artischocke anbauen wollen. Und auch die Artischocke ist ja eine Pflanze, wie gesagt, die aus dem mediterranen Bereich kommt und dementsprechend gar nicht so viel Wasser braucht, nur viel Licht und Sonne. Und hier ist eben die Idee, aufgrund der wenigen Niederschläge hier in Brandenburg eine Pflanze zu etablieren, die gut mit den Bedingungen hier zurechtkommt.
Ist die nicht auch sehr schwer anzubauen?
Wir machen das jetzt das erste Jahr tatsächlich und es gibt schon ein paar Herausforderungen. Die größte Herausforderung ist natürlich immer, damit anzufangen, weil man kennt die Pflanze noch nicht so gut und muss erstmal schauen, was können da überhaupt für Probleme auftreten. Wir haben die Artischockenpflanzen bei uns im Gewächshaus vorgezogen und das lief eigentlich ganz gut. Wir haben nur gemerkt, sie können nicht so lange im Gewächshaus stehen, also die Wurzeln sehr stark und sehr tief. Das heißt, wir mussten dann auch rechtzeitig mit den Pflanzen raus aufs Feld. Hier hatten wir jetzt eine Tropfschlauchbewässerung, also bewässern muss man die Artischocke trotzdem, aber das hält sich ganz gut in Grenzen und viel mussten wir ehrlich gesagt nicht mehr machen.
Was also, genau meinst du mit Tropfschlauchbewässerung?
Ja, genau. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, Gemüse muss in den meisten Fällen bewässert werden. Also Gemüse braucht ziemlich viel Wasser und die Artischocke braucht auch Wasser, allerdings nicht ganz so viel. Es gibt verschiedene Bewässerungstechniken, zum Beispiel eine Überkopfbewässerung. Da fährt man dann mit einem Regenwagen über den Bestand und dann tropft es eben von oben. Es gibt aber Kulturen, die sind anfällig für Krankheiten, die sich auf den Blättern bilden. Das ist zum Beispiel Mehltau. Das sieht dann so aus, als wäre da so eine Mehlschicht auf den Blättern. Und das Problem hat auch die Artischocke und deshalb haben wir da gesagt, wir wollen keine Überkopfbewässerung, sondern eine Bewässerung, die unten am Boden langläuft. Und dann sind das eben Schläuche, die unten an den Pflanzen liegen und einzelne Tropfen eben aus einem Schlauch abgeben. Das ist auch eine sehr wassereffiziente Technik.
Also alles in allem ist die Artischocke eine sehr robuste Pflanze.
Ja, kann man eigentlich so sagen. Also wir sind jetzt doch sehr zufrieden mit dem diesjährigen Ertrag. Wir haben vor 2 Wochen mit der Ernte begonnen und das sieht soweit ganz gut aus. Wir sehen auch Unterschiede in den Sorten. Das Spannende ist, die Artischocke ist auch mehrjährig. Also man kann sie über den Winter einfach auf dem Feld stehen lassen und im nächsten Jahr hat sie dann wieder Ertrag. Und ich hoffe, dass ich dann aber auch schon Ende diesen Jahres mal eine erste Bilanz ziehen kann und vielleicht auch schon Empfehlungen aussprechen kann.
Haben Sie denn so Lieblingsrezepte oder Ideen, was man noch so mit der Artischocke machen kann?
Also ich selbst koche die Artischocke einfach gerne in Zitronenwasser und dann zupft man so von außen die Blätter ab und dann lutscht man die so aus und das Ganze mit so einem schönen Knoblauchdip. Aber wir sind auch gerade dabei, ein paar Rezepte zusammenzustellen und die dann auch zusammen mit der Artischocke zur Verfügung zu stellen.
Das klingt echt lecker.
Wirklich. Ja, haben wir noch ein paar Fragen?
Genau. Wenn Sie so in die Zukunft schauen, was denken Sie, wie wird der Gemüseanbau in Zukunft aussehen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Man versucht ja auch schon so ein bisschen tatsächlich in die Zukunft zu schauen, was das Wetter angeht. Also viel wird sich ändern, auch im Klima. Das heißt, der Sommer, vielleicht nicht dieser Sommer als Referenz, aber der Sommer wird trockener, weniger Niederschläge. Es wird längere Perioden der Dürre geben, wo es wirklich, wirklich warm wird. Und dementsprechend brauchen wir Kulturen, die in unser sich veränderndes Klima reinpassen. Es gibt aber auch noch andere Strategien, dass man eben sagt, das Gemüse kann nicht mehr oder das Gemüse, was wir so bis jetzt kennen, was in Deutschland angebaut wird, kann vielleicht nicht mehr im Sommer kultiviert werden, sondern muss dann eher im Frühjahr oder im Herbst kultiviert werden. Aber ich denke ja, im Großen und Ganzen wird sich vielleicht so dieser Saisonkalender ein bisschen ändern, den wir kennen. Mhm. Aber es kommen vielleicht auch einfach neue Kulturen dann in den Supermarkt, die wir vielleicht sonst nur aus dem Urlaub im mediterranen Bereich kennen.
Wow, ja.
Vor- und Nachteile.
Ja.
Haben Sie schon irgendwelche Projekte oder andere Dinge für die Zukunft, die du uns jetzt schon sagen kannst? So? Oder noch nicht so wirklich was?
Doch, aktuell läuft das Projekt Ökozug BB. Das BB steht für Brandenburg. Und hier untersuchen wir zukunftsfähige ökologische Gemüseanbausysteme. Und dazu gehört zum einen natürlich diese Sortentests, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, um Kulturen zu untersuchen, die schon in Deutschland etabliert sind, wie die Rote Beete, die aber auch aus dem mediterranen Bereich tatsächlich stammt, und die Artischocke. Und in den kommenden Jahren wollen wir im Rahmen dieses Projektes auch noch weitere Themenfelder uns anschauen. Dazu gehören Pflanzenschutzsysteme im ökologischen Gemüsebau. Also wie kann man vielleicht verschiedene Pflanzen miteinander kombinieren? Also eine Gemüsekultur und vielleicht eine Beikultur, wodurch eben Schädlinge oder Krankheiten.
Kann ich ganz kurz, was ist Beikultur?
Genau, das wäre jetzt quasi eine Mischkultur aus einer Kultur, die vermarktet werden soll, also in dem Fall das Gemüse, und einer Kultur, die vielleicht nur mit dem Zweck angebaut wird, dass sie zum Beispiel in dem Fall Krankheiten oder Schädlinge unterdrückt oder abstößt. Das ist so ein bisschen die Idee. Dann wollen wir auch Anbausysteme testen, wo wir zum Beispiel Untersaaten in eine Gemüsekultur etablieren. Das heißt, Gemüse, ich weiß nicht, ob ihr viel Gemüse auf Feldern sieht. Manchmal ist man, wenn man in der Stadt wohnt, doch weit davon entfernt. Aber Gemüse wird häufig in weiten Reihen angebaut. Und in diesen Reihen dazwischen ist viel Platz. Das bedeutet, dass da zum einen Unkraut wachsen kann, zum anderen ist da viel freie Fläche, wo Wasser, was ein knappes Gut ist, verdunsten kann. Und da ist die Idee, dass durch zum Beispiel diese Untersaaten, die da in diesen freien Reihen wachsen, da entgegenwirken können. Und dann als letztes, auch im Rahmen dieses Projektes, wollen wir uns noch Robotik anschauen. Der Gemüsebau zeichnet sich nämlich auch durch einen sehr hohen Arbeitskräftebedarf aus, auch eben für diese Punkte wie Unkrautbekämpfung. Und auch diese Arbeitskräfte werden zukünftig immer knapper und dementsprechend versucht man immer mehr mit Robotik zu arbeiten, die dann das Unkraut bekämpfen kann. Und hier arbeiten wir zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Die haben so einen kleinen Farmroboter schon entwickelt, zusammen mit einer anderen Firma. Und den wollen wir eben bei uns auch testen im Gemüsebau.
Das klingt lustig. Ich glaube, es macht Spaß, sowas auszuprobieren.
Ich glaube auch. Ja. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Spielzeugrennauto.
Ja, genau.
Ich weiß nicht.
Leider ist er nicht so schnell.
Schade.
Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und die ist, denke ich, für viele Verbraucher oder auch so Gärtner spannend. Hast du denn so, ich sag mal, Geheimtipps oder so Vorschläge, die man so als Verbraucher tun kann?
Im Sinne von selber Gemüse anbauen?
Genau. Oder auch beim Gemüse kaufen.
Okay. Also beim Gemüse anbauen, ich habe selber auch einen kleinen Garten, wo ich Gemüse anbaue. Hier ist immer mein Tipp, das Unkraut möglichst früh in der Saison schon einmal richtig intensiv rauszuziehen. Das erspart einem sehr viel Arbeit im Laufe der Vegetationszeit. Ansonsten ist mein grundsätzlicher Tipp, es muss nicht immer Mineraldünger und Pestizide sein. Also ich kenne das noch so ein bisschen von meiner Oma, die dann auch immer ganz gerne den Mineraldünger verwendet oder mit Pestiziden in ihr eigenes Beet geht. Und ich glaube, man denkt, das wäre das Einfachere, aber eigentlich reguliert sich das immer ganz gut auch selbst. Auch die Pflanzen haben ja auch Abwehrmechanismen und können da auch entgegensteuern. Und beim Einkaufen, ich habe es ja schon mal angesprochen, also immer ganz gern saisonal einfach einkaufen, regional, wenn es geht. Dann muss es auch nicht immer zwangsläufig bio sein, aber man weiß wenigstens, wo es herkommt. Und grundsätzlich ist auch immer mein Tipp, mal einfach mit den Produzenten, also mit den Landwirten, versuchen mal in Kontakt zu kommen, wenn es möglich ist, weil da ganz viel vielleicht auch dann besser verstanden wird.
Das ist sehr hilfreich, wirklich. Ja.
Also ich finde es auch teilweise richtig eklig, wenn man dann so auf den Blättern so wie so weiße Punkte hat, wenn da so Pestizide drauf gesprüht werden, die dann so fleckenmäßig hinterlassen. Ich finde das nicht so.
Ja, also dementsprechend auch immer gut waschen.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ja, das war's dann eigentlich auch schon.
Genau, haben Sie noch irgendwelche Abschlussworte, die Sie noch loswerden möchten?
Ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt und es hat super viel Spaß gemacht, euch kennenzulernen, mit euch hier über das Thema ökologischen Gemüsebau zu sprechen und wünsche euch noch eine gute Zeit hier.
Ja.
Dankeschön.
Ja, ich habe heute auch sehr viel gelernt, was ich noch nicht wusste. Fand ich wirklich sehr interessant. Dankeschön.
Ich auch. Ich fand es auch sehr nett hier jetzt gerade. Dann für euch Hörer, schaut gerne nochmal in die Shownotes, da haben wir noch ein paar weitere Informationen.
Genau, lasst gerne eine Bewertung da oder hört auch die anderen Folgen von unserem Podcast.
Achso, noch eine Sache. ProWissen arbeitet schon an einem neuen Projekt für 2026. Das ist auch ein Podcast. Und da soll es so ein bisschen auch um Gemüse gehen. Also da soll es so ein bisschen um Kohl gehen und warum es für den Körper gut ist und so. Ja.
Genau, hört da auch gerne mal rein. Ja, dann schön, dass du da warst, Sophie. Und genau.
Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von Pro Wissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.